NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Unser Top-Thema heute natürlich die Insolvenz von Air Berlin. Die kam nicht ganz überraschend, ist aber doch dramatisch. Wir schauen auch auf den Nordkorea-Konflikt, in dem sich China um Glaubwürdigkeit bemüht und die EU vermitteln will. Großbritannien legt neue Brexit-Vorschläge auf den Tisch und die Fußballkrawalle in Rostock gestern Abend werden Folgen haben. Dies sind nur einige unserer Themen. Air Berlin, die Fluggesellschaft, die als Luftfahrtstar anfing, inzwischen aber schon lange ums Überleben kämpft, meldet Insolvenz an. Diese Nachricht überraschte heute Mittag und auch wieder nicht. Denn dass Air Berlin am Tropf des Geldgebers Etihad hängt, war kein Geheimnis. Nun hat Etihad den Geldhahn zugedreht. Aus Berlin, André Tonn.
Seit Jahren erwirtschaftet Air Berlin keinen Gewinn mehr. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft wurde lediglich mit Finanzspritzen des Hauptanteilseigners, der arabischen Fluggesellschaft Etihad aus Abu Dhabi, am Leben erhalten. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach einem Führungswechsel bei Etihad passt Air Berlin nicht mehr ins Geschäftskonzept der arabischen Fluggesellschaft. Man sehe für Air Berlin keine erfolgversprechende Perspektive, heißt es. In dieser Notsituation springt die Bundesregierung ein. Sie gewährt der insolventen Air Berlin einen Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro. So kann das Unternehmen seinen Flugbetrieb zumindest bis Ende November aufrechterhalten, begründet Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris von der SPD die Finanzhilfe für die Airline.
Sie wissen selber, dass wir in den meisten Bundesländern noch Ferien haben. Und es wäre nicht möglich gewesen, durch andere Carrier den Rückreise der Urlauberinnen und Urlauber und der sonstigen Reisen, die mit Air Berlin unterwegs sind, sicherzustellen. Darüber hinaus hat Air Berlin 7.200 Mitarbeiter in Deutschland, die selbstverständlich dann auch betroffen wären.
Ohne finanzielle Hilfe vom Bund hätte Air Berlin seinen Flugbetrieb unmittelbar nach Einreichen des Insolvenzantrages einstellen müssen. Nach Angabe des Unternehmens bleiben gebuchte Flugtickets gültig. Alle Flüge von Air Berlin und der Tochtergesellschaft Niki fänden wie geplant statt, teilt das Unternehmen mit. Auch alle weiteren verfügbaren Flüge könnten gebucht werden, an den Flugplänen ändere sich nichts. Die Insolvenz von Deutschlands zweitgrößtem Flugunternehmen sei ein harter Schlag für die Beschäftigten, heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Dort drängt man auf die Sicherung der Tausenden von der Insolvenz bedrohten Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft Cockpit begrüßt die Finanzhilfe durch den Bund, kritisiert zugleich den Großaktionär Etihad. Es sei ein Skandal, wie sich der arabische Anteilseigner jeder Verantwortung entziehe, so Cockpit. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, bestätigt Verhandlungen mit der Lufthansa. Sie will nach eigenen Angaben Teile von Air Berlin übernehmen. Die Gespräche darüber könnten in absehbarer Zeit abgeschlossen werden, so Dobrindt.
Deswegen werden also die Slots, um die es ja da auch geht, die also heute den Flugverkehr von A nach B dann bedienen, auch weiterhin zur Verfügung stehen und weiterhin geflogen werden.
Neben der Lufthansa soll auch der britische Billigflieger EasyJet an Teilen von Air Berlin interessiert sein. Entsprechende Gerüchte rufen die Flugbegleitergewerkschaft UFO auf den Plan. Sie warnt vor einer Zerschlagung der insolventen Air Berlin. UFO-Tarifvorstand Nikolai Baublies sprach sich für eine nachhaltige Lösung für den Fortbestand und die Sicherung der Arbeitsplätze von Air Berlin aus.
André Tonn. Erst einmal fliegt Air Berlin also weiter. Allerdings war der Flugbetrieb bereits in den vergangenen Monaten unzuverlässig genug. Air Berlin-Passagiere können davon ein Lied singen. Dagmar Pepping mit Reaktion.
Tausende Reisende gestrandet in den Sommerferien. Für die Politik gerade in Wahlkampfzeiten eine unschöne Vorstellung. Auch für Martin Schulz. Der Kanzlerkandidat der SPD lobte nach der Entscheidung der Bundesregierung für den Überbrückungskredit ausschließlich eine Parteifreundin.
Es ist gut, dass Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris nach der Nachricht von der Insolvenz von Air Berlin jetzt schnell gehandelt hat und die Initiative ergriffen hat.
Zu anderen beteiligten Regierungsmitgliedern, etwa Verkehrsminister Dobrindt oder Finanzminister Schäuble, beide Union, kein Wort.
Es gilt vor allen Dingen, dass wir sicherstellen, dass kein Fluggast die Gefahr hat, nicht nach Hause zurückkommen zu können. Es gilt auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst einmal aufgefangen sind und eine Planungssicherheit haben.
Den Blick auf die Beschäftigten richtete auch Herbert Behrens, der Verkehrsexperte der Linken im Bundestag. Der Crash bei Air Berlin habe sich seit langem abgezeichnet. Nun müsse unbedingt verhindert werden, dass die Mitarbeiter die Zeche für ihre Vorgesetzten zahlten, verlangte Behrens. Wie viele Arbeitsplätze bei Air Berlin nach der Insolvenz verloren gehen könnten, darüber will Verkehrsminister Alexander Dobrindt nicht spekulieren.
Da gibt es momentan keine Zahlen und auch keine Prognosen dazu. Klar ist, dass die Unternehmensteile, die verkauft werden sollen, natürlich Personal benötigen. Und von daher gehen wir davon aus, dass auch entsprechend Mitarbeiter dann übergehen auf die neuen Eigentümer.
FDP-Chef Christian Lindner warnte vor einer dauerhaften Finanzierung der Airline durch den Steuerzahler. Angesichts der absehbaren Insolvenz hätte die Bundesregierung früher auf einen geordneten Prozess der Übernahme gesunder Unternehmensteile drängen müssen, so der FDP-Chef. Dann wären Staatshilfen möglicherweise vermeidbar gewesen, kritisierte Lindner. Nach dem Crash bei Deutschlands zweitgrößter Airline verlangen Verbraucherschützer Insolvenzschutz für Flugkunden. In die Zusage von Air Berlin, dass sämtliche Flüge stattfinden sollen, fehle nach dem Chaos der vergangenen Monate ein wenig das Vertrauen, sagt Felix Mettmann, der Reiseexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Am besten gesichert seien Pauschalreisende, die Flug und Hotel und teilweise auch Mietwagen gebucht haben.
Die können sich an ihren Reiseveranstalter wenden, wenn irgendwas mit den Flügen ist. Und der muss sich dann darum kümmern, dass der Flug, Hin- und Rückflug auch tatsächlich stattfindet.
Kunden, die über ein Reisebüro gebucht haben, seien ebenfalls ganz gut abgesichert, so der Verbraucherschützer. Die Reisebüros könnten nämlich auf größere Kontingente bei Flügen zurückgreifen.
Diejenigen Kunden, die selbst sich den Flug organisiert haben, direkt bei Air Berlin oder über ein Vermittlungsportal, die sind letztlich die Angeschmierten, weil die haben zwar Rechte, können das aber im Insolvenzfall überhaupt nicht mehr durchsetzen.
Dort hätten nämlich zunächst Großgläubiger wie Etihad Vorrang.
Dagmar Pepping aus Berlin. Air Berlin hat seit Jahren mit tiefroten Zahlen zu kämpfen gehabt. Neupositionierung auf dem Markt etwa als Langstreckenflieger blieben ohne Erfolg. Gibt es auf dem hart umkämpften Luftverkehrsmarkt überhaupt noch eine Chance für Air Berlin? Oder wird das Unternehmen jetzt aufgeteilt und an verschiedene Interessenten wie die Lufthansa verkauft? Jens Brommann kommentiert.
Das war's dann wohl mit Air Berlin. Deutschlands zweitgrößte Airline wird nur dank eines Überbrückungskredits mit Bundesbürgschaft einige Monate noch planmäßig fliegen können. Die 150 Millionen Euro werden Urlaubsflüge von Hunderttausenden jetzt im Hochsommer retten. Air Berlin werden sie nicht retten. Die Fluggesellschaft ist nicht mehr zu retten. Kein ernstzunehmender Investor wird einer seit Jahrzehnten verlustreichen Linie mit einer milliardenschweren Schuldenlast neues Leben einhauchen können. Großaktionär Etihad hat es 6 Jahre lang mit kräftigen Finanzspritzen versucht und jetzt den Geldhahn zugedreht. Der Flugmarkt boomt weltweit, doch Air Berlin schafft es einfach nicht, sich aus dem Abwärtsstrudel zu befreien. Als deutscher Ferienflieger gestartet, wollte Air Berlin weltweit in der Top-Liga mitfliegen. Die Spitzenmanager wechselten häufig und mit ihnen die Strategien und geschlossenen Flugallianzen. Was blieb, waren die angehäuften Schulden und die zunehmende Ratlosigkeit, was denn noch helfen könnte. Das Ausleihen von Maschinen mit der gesamten Crew und Wartung, etwa an die Lufthansa-Tochter Eurowings, gehört dazu. Air Berlin hat kein eigenes Markenimage. Andere waren und sind günstiger im Preis, freundlicher im Service, engmaschiger im Streckennetz, verlässlicher im Flugplan. Wer als mittelmäßiger Anbieter Milliardenverluste einfliegt, hat auf einem boomenden Markt nichts mehr zu suchen. Air Berlin wird verschwinden und in anderen Fluggesellschaften aufgehen. Die Verhandlungen mit Lufthansa laufen bereits seit Monaten. Und vieles spricht dafür, dass Lufthansa sich bei Air Berlin noch mehr als bisher bedienen wird. Bei Maschinen, Personal und vor allem bei den wichtigen Start- und Landerechten an den Flughäfen. Ob dann alles besser wird, darf bezweifelt werden. Denn auch das Markenprofil der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ist unscharf. Auch für Eurowings gilt, andere sind günstiger. Angefacht durch die irische Ryanair tobt unter den Billigfliegern derzeit ein harter Verdrängungswettbewerb. Dass ausgerechnet Lufthansa mit ihren vergleichsweise hohen Kosten dem gewachsen sein wird, ist völlig offen. Mit alten Air Berlin-Strecken die eigene Eurowings wettbewerbsfähiger machen, diese Strategie kann auch nach hinten losgehen. Ryanair, EasyJet und Co. warten nur darauf, die Schwächen der anderen zu ihrem Vorteil auszunutzen.
Jens Brommann kommentierte. Und wir bleiben beim Thema Geld und Finanzierung. Seit Jahren kauft die Europäische Zentralbank im großen Stil Euro-Staatsanleihen, unter anderem, um eine Deflation, also sinkende Preise, zu verhindern. Immer wieder wurde diese Politik des EZB-Chefs Mario Draghi kritisiert. Nun hat das Bundesverfassungsgericht den Europäischen Gerichtshof aufgefordert, diese Praxis zu überprüfen. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
2014 hat das Bundesverfassungsgericht dem obersten Gerichtshof der EU das erste Mal ganz offiziell eine Frage vorgelegt, ob sich die Politik der Europäischen Zentralbank überhaupt im Rahmen des europäischen Rechts bewegt. Die Antwort damals: ja, es ist grundsätzlich alles in Ordnung. Dieses EuGH-Urteil von 2015 läuft im Register des Gerichts unter dem Kürzel Entscheidung Gauweiler. Ein prominenter Kläger, Peter Gauweiler, mittlerweile nur noch einfaches CSU-Mitglied, hat auch diesmal wieder geklagt.
Ich denke, dass wir das Grundgesetz verteidigen sollten, insbesondere auch gegen diejenigen, die denken, dass für die EU eigentlich alles erlaubt ist.
Wobei Gauweiler nie der Einzige war, der sich beim Verfassungsgericht über die EZB beschwerte. Fast 2000 Kläger sind es diesmal. Sie sind alle der Ansicht, die Demokratie werde ausgehöhlt, weil die Europäische Zentralbank eine Wirtschaftspolitik betreibe, ohne vom Wahlvolk dazu ermächtigt worden zu sein.
Die Wähler haben ein Parlament, das sich hier bewusst ausgeschaltet hat und alle Entscheidungskompetenz den Gremien der Europäischen Zentralbank übertragen hat. Die kann niemand wählen und niemand abwählen.
Bei der ersten Vorlage des Verfassungsgerichts 2014 ging es um das sogenannte OMT-Programm, das sich mit den markigen Worten von EZB-Präsident Mario Draghi ankündigte, aufzukaufen, was notwendig sei, um den Euro zu retten. Schon damals hatten die deutschen Verfassungsrichter Zweifel, weil die europäischen Verträge der Europäischen Zentralbank eigentlich nur erlauben, die Preise zu stabilisieren, nicht aber Staaten zu finanzieren und eigenständige Wirtschaftspolitik zu machen. Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied damals, die Zentralbanker dürfen Papiere von kriselnden Staaten aufkaufen, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Europäische Zentralbank dürfe nicht so berechenbar am Markt agieren, dass sich faktisch alle darauf einstellen können und das Ganze dann doch so wirkt, als würden überschuldete Staaten mit Geld der EU-Mitglieder gefüttert. Jetzt haben sich die Verfassungsrichter wieder mit der EZB beschäftigt, mit dem Anleihekaufprogramm namens Quantitative Easing, bei dem, anders als beim OMT-Programm, tatsächlich schon sehr viel Geld geflossen ist, monatlich mindestens 60 Milliarden Euro. Und wieder haben die deutschen Richter Zweifel, ob hier nicht faktisch Krisenstaaten bezuschusst werden, so ihr Pressesprecher Michael Almdinger.
Der Senat ist der Auffassung, dass es sich bei dem Anleihenkaufprogramm um verbotene Staatsfinanzierung oder eine den Mitgliedstaaten vorbehaltene wirtschaftspolitische Maßnahme handeln könnte.
Die deutschen Richter sagen, der Aufkauf von Staatsanleihen wird in einer Art und Weise angekündigt, dass die Staaten eine faktische Gewissheit haben könnten, hier wird unterstützt.
Gigi Deppe aus Karlsruhe. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Nordkorea-Konflikt, der die Welt in den vergangenen Wochen in Atem gehalten hat, zeichnet sich ein klein wenig Entspannung ab. Nordkoreas Kim Jong-un hat offenbar seine Pläne, Raketen in Richtung der Pazifikinsel Guam zu schießen, verschoben. China bemüht sich um Glaubwürdigkeit und setzt Sanktionen gegen Nordkorea um. Schritte in die richtige Richtung, meint Birgit Eger in Peking.
Kim Jong-un wartet ab, verkündete am Mittag die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Er wolle erst mal sehen, ob die US-Amerikaner mit ihren extrem gefährlichen und rücksichtslosen Aktionen weitermachen oder ob US-Präsident Trump die Spannung nicht weiter anheizt. Das klingt nach vorsichtiger Entspannung. Dabei begann die Woche mit einer Machtdemonstration. Nordkoreas Diktator inspizierte gestern seine Truppen und ließ sie angeblich für einen möglichen Einsatz vorbereiten. Alles nur Show, meint Professor Jin Chang-yi, Korea-Experte von der chinesischen Yanbian-Universität. Die Möglichkeit, dass Kim von sich aus die USA angreift, ist gering. Alles andere wäre Selbstmord. Gestern hatte auch Peking ein Zeichen des guten Willens gesetzt. Mit einer offiziellen Mitteilung des Handelsministeriums gab die Regierung die Umsetzung der UN-Resolution bekannt. Mit Wirtschaftssanktionen soll Nordkorea gezwungen werden, sein Atomwaffenprogramm zu stoppen. Die formale Mitteilung sollte vor allem den USA symbolisieren, dass China den Einsatz für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel ernst meint. Das betonen auch die chinesischen Zeitungskommentatoren heute. Möglicherweise hat die chinesische Ankündigung, keine Kohle, Erz und Fischereiprodukte mehr aus Nordkorea einzukaufen, tatsächlich ein Umdenken bewirkt. Professor Jin Chang-yi sieht das Problem aber eher in der Persönlichkeit des Machthabers. Die Sanktionen werden große Folgen für Nordkoreas Wirtschaft haben, aber es wird schwer sein, zurück an den Verhandlungstisch zu kehren. Das Ziel von Kim Jong-un ist, eine Atommacht zu werden. Sein zweites Ziel ist innenpolitisch. Er will ein starkes Image aufbauen. China kann zwar wirtschaftlich Druck ausüben, wie in der UN-Resolution verlangt, aber ob Peking tatsächlich politisch noch viel Einfluss hat, das bezweifeln Korea-Experten wie Jin Chang-yi. In der Vergangenheit war Nordkorea wichtig für Chinas Strategie, aber jetzt ist China mehr an der guten Kooperation in der gesamten Region interessiert. Wenn es beiden Koreas gut geht, hat auch China etwas davon. Das ist nicht mehr wie im Kalten Krieg. Denn inzwischen ist Südkorea der viel wichtigere Handelspartner für China und mit dem möchte sich Peking auch nicht verscherzen. Gute Wirtschaftsbeziehungen waren in der Vergangenheit für China oft die treibende Kraft auch bei politischen Entscheidungen. Und deshalb reagierte China entsprechend harsch, als US-Präsident Trump ankündigte, unfaire Handelspraktiken untersuchen zu lassen. Aber beide Themen, den Handelsstreit und die Nordkorea-Krise miteinander zu verbinden, hält Peking für unlauter. Trotzdem kann man vermuten, dass der Zeitpunkt für das positive Signal an die USA nicht ganz ohne Hintergedanken gewählt wurde. Denn die Mitteilung, die UN-Sanktionen umzusetzen, wurde zufällig an dem Nachmittag bekannt, als US-Präsident Trump über unfaire Handelspraktiken Chinas entscheiden wollte.
Birgit Eger aus Peking. Im Kräftemessen mit Nordkorea spielen zwar die USA die entscheidende Rolle, aber die Welt schaut nicht nur zu. Dafür wären die Folgen einer militärischen Eskalation des Konflikts viel zu katastrophal. Also bietet jetzt die Europäische Union ihre Vermittlungskünste an. Aus Brüssel, Simone Thielmann.
Zurück zur Diplomatie, das fordert EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. In Brüssel hatten sich zuvor die Botschafter ihres sicherheitspolitischen Komitees getroffen. Ein Weg könnte die Wiederbelebung der sogenannten Sechs-Parteien-Gespräche sein. Die waren 2003 schon einmal gestartet mit dem Ziel, das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm zu entschärfen. 2009 hatten die Teilnehmer die Gespräche allerdings abgebrochen. Zu dem Kreis gehören neben Nordkorea und den USA China, Russland, Japan und Südkorea. Unklar ist, welche Rolle die EU in dieser Runde spielen soll.
Europa hat eventuell eine sehr interessante Rolle und eine wichtige Rolle hier in der aktuellen Situation zu spielen,
sagt etwa SPD-Europapolitiker Arne Lietz.
Europa könnte sich einbringen, erneut als diplomatischer Verhandler zwischen den beiden Seiten, das heißt diplomatisch sich als Gesprächspartner, als Mediator anzubieten.
CDU-Politiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, hält diese Rolle für völlig unrealistisch.
In dieser Interessenlage, Macht politischer Art in dieser Pazifikregion kommt Europa nicht vor.
Europa und die EU sind sowohl politisch als auch wirtschaftlich in der Region ein Leichtgewicht. Das weiß auch EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.
Frieden und atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel müssen vor Ort erreicht und erhalten werden, wenn wir wollen, dass es funktioniert.
Mogherini setzt deshalb schon länger auf den weitaus mächtigeren Verhandlungspartner Südkorea. Während ihrer Asienreise in der vergangenen Woche habe sie dem Land angeboten, das Wissen zu nutzen, das die EU bei den Atomverhandlungen mit dem Iran gesammelt hat. Auch SPD-Europapolitiker Lietz nimmt den Iran-Deal als Ermutigung für europäische Diplomatie.
Ich glaube nicht, dass Nordkorea sein Atomprogramm wegen einer Manöversituation letztendlich hier an den Haken hängt und hier ein Einfrieren tatsächlich möglich ist. Es muss aber hier auch um Wirtschaftssanktionen ein bisschen stärker zu positionieren, das ganze Tableau ausgereizt werden, wie wir es im Iran hatten.
Dazu passt, dass die EU weitere Sanktionen ankündigt, sollte Nordkorea an der Entwicklung seines Atomprogramms festhalten.
Simone Thielmann aus Brüssel. US-Präsident Donald Trump setzt bei der Lösung des Nordkorea-Konfliktes auf China. Sind die Chinesen doch die einzigen, die Einfluss auf Nordkorea haben? Gleichzeitig aber ordnet Trump jetzt die Überprüfung der Handelsbeziehungen mit China an. Es geht ihm vor allem um den Diebstahl geistigen Eigentums. Eine vielleicht richtige Maßnahme in schwierigen Zeiten allerdings. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Für US-Präsident Donald Trump war es die Umsetzung eines Wahlversprechens. Trump hatte extra seinen Urlaub unterbrochen, um ein Memorandum im Weißen Haus feierlich zu unterzeichnen. Damit wird der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer angewiesen, die Handelspraktiken Chinas genauer unter die Lupe zu nehmen. Frühere US-Regierungen hätten allzu lange weggeschaut, kritisierte Trump, und nichts gegen Chinas unfaire Handelspraktiken getan. Zum Beispiel chinesische Stahlexporte zu Dumpingpreisen.
We will protect for God. Latin Americans who have been left behind by a global trade system.
Wir werden die vergessenen Amerikaner schützen, die durch einen globalen Handel benachteiligt wurden, der ihre Interessen nicht berücksichtigt. Das habe ich als Kandidat versprochen und das mache ich jetzt als Präsident.
What I promised to do as a candidate for this office, and this is what I am doing right now as president.
Oder Chinas Produkt- und Markenpiraterie. Nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten verlieren US-Unternehmen jedes Jahr rund 300 Milliarden Dollar durch den Diebstahl geistigen Eigentums in China. Die Trump-Regierung stört vor allem, dass US-Firmen nur dann Zugang zum chinesischen Markt bekommen, wenn sie bereit sind, ihre Patente mit einem chinesischen Partnerunternehmen zu teilen.
We will safeguard the copyrights, patents, trademarks.
Wir werden unsere Markenrechte schützen, unsere Patente, vertrauliche Technik und anderes geistiges Eigentum, das so wichtig für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand ist. Trumps Unterschrift bedeutet allerdings noch keine konkreten Strafmaßnahmen gegen China. Die Überprüfung der chinesischen Handelspraktiken könnte bis zu einem Jahr lang dauern, schätzen Experten. Erst anschließend könnte ein 1974 gesetzlich verankerter Mechanismus in Gang gesetzt werden, der es der US-Regierung erlaubt, an der Welthandelsorganisation WTO vorbei Schutzzölle gegen chinesische Produkte zu verhängen. Dagegen würde ein Streit vor der Welthandelsorganisation Jahre dauern. Wirtschaftsexperten wie Carolyn Freund vom Peterson Institute for International Economics warnen jedoch vor Vergeltungsmaßnahmen Chinas.
One, China is likely to retaliate with tariffs of their own on US goods.
Zum einen könnte China mit eigenen Schutzzöllen auf US-Produkte antworten. Das würde US-Firmen in China noch mehr schaden und keinerlei positive Folgen haben. Die Reaktion aus China ließ nicht lange auf sich warten. China werde nicht tatenlos herumsitzen, drohte das Handelsministerium in Peking mit Gegenmaßnahmen.
Martin Ganselmeier aus Washington. Großbritannien bemüht sich, eine klare Position zu finden, mit der es in die eigentlich bereits begonnenen Brexit-Verhandlungen geht. London hat Brüssel jetzt eine zeitlich begrenzte Zollunion nach dem Austritt aus der Europäischen Union vorgeschlagen. Eine Übergangsperiode sei für die Wirtschaft im Vereinigten Königreich sowie für die EU von Vorteil, so die Begründung. Aus London, Thomas Spickhofen.
David Davis, der britische Brexit-Minister, ist sich ziemlich sicher, dass er viele Verbündete in ganz Europa hat. BMW zum Beispiel, sagt Davis, habe doch gar kein Interesse an Zollschranken, die den Verkauf bremsen oder zusätzliche Kosten verursachen.
BMW do not want to have a customs border that is going to slow down their sales or add administrative costs.
Die anderen haben ebenso ein Interesse wie wir, sagt David Davis, ein Interesse daran, den Grenzverkehr so weit wie möglich zu belassen, wie er ist. Die Briten wollen formal so früh wie möglich raus aus der EU, faktisch jedoch am Ist-Zustand erst einmal möglichst wenig ändern. Das soll in einem Übergangsabkommen festgeschrieben werden. Danach, soll heißen spätestens 2022, sollen dann die endgültigen neuen Regeln gelten. Entweder eine technische Überwachung der Grenze oder ein völlig neues Abkommen, das wieder ohne Grenzkontrollen auskommt. Eine unklare Perspektive findet Bill Esterton von der oppositionellen Labour-Partei. Die Geschäftswelt braucht Sicherheit, aber hier wissen wir nicht, wie das am Ende aussehen soll. Und das bringt Schwierigkeiten für Wirtschaft und Arbeit in diesem Land. Der Vorteil, den sich die britische Regierung von ihrem Plan verspricht, ist, dass sie dann 2019 funktionierende Zollregeln mit der EU hat und gleichzeitig Handelsverträge mit dem Rest der Welt vorbereiten kann. Sporty Dingra von der London School of Economics fürchtet allerdings, dass da viele Blütenträume im Spiel sind.
Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass wir die Verluste aus dem EU-Handel durch Handelsverträge mit anderen Ländern ausgleichen können. China und Indien zum Beispiel haben ganz andere Regeln, wenn man in ihren Markt will. Und wenn wir unsere Märkte für diese Länder öffnen, dann entstehen viele Unsicherheiten im Verbraucherschutz und bei der Produktsicherheit. Bei den USA gilt dasselbe, wie wir an der Chlorhühnchendebatte gesehen haben.
Aus der britischen Wirtschaft gab es Beifall heute für den Vorschlag. Nigel Farage dagegen, langjähriger Chef der europafeindlichen UKIP, glaubt, dass dem Land die Zeit davonläuft. Wir haben mit Donald Trump einen amerikanischen Präsidenten, der sehr gern einen Vertrag mit uns abschließen würde. Aber bei dem, was die Regierung heute vorgelegt hat, würden wir erst gegen Ende von Trumps zweiter Amtszeit unterschreiben können.
Thomas Spickhofen aus London. Wie weiter mit dem Diesel? Wie weiter mit den Dieselfahrzeugen? Die kürzlich beim Dieselgipfel beschlossenen Maßnahmen werden die Luft kaum sauberer machen, meinte heute die Deutsche Umwelthilfe in Berlin. Kaufprämien und Software-Updates könnten kommende Fahrverbote nicht verhindern. Der Dieselantrieb müsse in Zukunft konsequent vermieden werden, fordert die Umwelthilfe. Aus Berlin Thorsten Huhn.
Die Deutsche Umwelthilfe fordert saubere Luft in deutschen Städten und das spätestens im nächsten Jahr. Aus dieser Forderung folgert Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch.
Dafür brauchen wir Dieselfahrverbote, es sei denn, die Fahrzeuge werden entsprechend technisch nachgerüstet und sind sauber.
Das von den Dieselfahrzeugen ausgestoßene Stickoxid macht die Menschen krank. Nach Angaben der Umwelthilfe sterben jährlich 10.000 Menschen daran. Der Dieselgipfel vor 2 Wochen hat dafür keine Lösung gebracht. Das stößt bei Jürgen Resch auf scharfe Kritik.
Es ging nicht um die Gesundheit der Bürger. Es ging nicht um die Umwelt und es ging auch nicht um den Klimaschutz. Es ging alleine darum, den Autokonzernen weiter den Rücken frei zu halten, bis ins Jahr 2023 hinein in Europa Dieselneuwagen ausliefern zu können, die auf der Straße höhere Stickoxidemissionen haben im Labor.
Das derzeit von den Autoherstellern vorgesehene Software-Update für Euro 5 und Euro 6 Diesel bringe nur wenig, sagt der Chef der Umwelthilfe. Mit den vorgesehenen Maßnahmen würde der Stickoxidausstoß im Sommer nur um 5% zurückgehen, im Winter gar nicht. Deswegen fordert die Organisation einen umfangreichen technischen Umbau, damit die Stickoxidbelastung sinkt und damit auch die gesundheitliche Belastung der Menschen. Aber das wurde auf dem Dieselgipfel abgelehnt.
Obwohl die Machbarkeit von Nachrüstungen von Euro 5 und Euro 6 Diesel gegeben ist, wir gezeigt haben, dass es möglich ist, von 1000 Milligramm eines Passat Euro 5 mit Betrugssoftware auf 50 Milligramm auf der Straße zu kommen, 95%ige Reduktion in Realität, möchte man diese Gesamtmaßnahme auf jeden Fall verhindern.
Denn sie würde die Autokonzerne über 13 Milliarden Euro kosten. Das wollen die Unternehmen nicht ausgeben. Die Umwelthilfe setzt nun auf Fahrverbote in den Städten. Wenn dann viele Dieselbesitzer nicht mehr fahren dürfen und deswegen wütend sind, könnte das Druck auf Politik und Konzerne ausüben.
Thorsten Huhn aus Berlin. Vom DFB-Pokalspiel Hansa Rostock gegen Hertha BSC werden wohl nur die Bilder von randalierenden Hooligans in Erinnerung bleiben. Ultras beider Seiten zündeten Bengalos an, schossen Raketen auf die gegenüberliegende Tribüne und waren vermummt. Ein Großaufgebot der Polizei konnte den Gewaltausbruch offenbar nicht verhindern. Nun wird nach den Gründen gesucht. Aus Rostock, Jan Borgwardt.
Michael Ebert ist klar in seiner Ansprache. Für den Rostocker Polizeichef steht fest, wer nach den dramatischen Vorfällen im Ostseestadion zur Verantwortung gezogen werden sollte, und zwar der Verein.
Wir haben einen sogenannten Sperrbereich Süd definiert. Wir haben dem Verein vorgeschlagen, diesen zu aktivieren. Das hätte vorgesehen, dass wir massiv in den Einlassbereichen, massiv in der Südtribüne präsent gewesen wären. Das hat der Verein abgelehnt. Es wäre nicht vermittelbar, so bekam ich die Antwort. Und deshalb waren wir in diesem Bereich nicht so präsent, wie wir hätten sein können.
Ganz bewusst die Vorschläge der Polizei zur Erhöhung der Sicherheit ignoriert. Der Hansa-Vorstandschef Robert Marin lässt das nicht so einfach stehen.
Es gibt zu Hochsicherheitsspielen ein spezielles Sicherheitskonzept. Das ist richtig, das umfasst 7 Punkte. Einen Großteil haben wir auch ganz klar in Absprache mit der Polizei umgesetzt. Es ging nur einem speziellen Punkt und das war im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen am Eingangsbereich. Da haben wir aber schon 1:1 Maßnahmen vonstatten und wir sind eigentlich zum einvernehmlichen Schluss gekommen, dass wir dann diesen speziellen Punkt sein lassen.
Und trotzdem bleibt die Frage, wie die Rostocker Chaoten ein zuvor entwendetes Hertha-Banner überhaupt ins Stadion befördern und es dort dann abbrennen konnten. Auch in diesem Fall erhebt Polizeichef Ebert schwere Vorwürfe gegen den Verein.
Dieses Banner war drin und wir wissen jetzt, dass es vermutlich während eines Ablenkungsmanövers in der Halbzeitpause in das Stadion gebracht worden ist, aus einem Bereich, der eigentlich nur zugänglich ist, wenn man über bestimmte Schlüsselberechtigungen, über bestimmte Sonderakkreditierungen und so weiter verfügt.
Der Verein als Handlanger der Krawallmacher, so einfach ist es für Vorstandschef Marin nicht.
Ich glaube, wenn man so eine schweren Verdächtigung vor allem öffentlich macht, jedem mitteilen kann, wie es angeblich passiert ist und alles besser weiß. Das schockiert mich etwas, das muss ich ganz klar sagen. Das ist auch nicht die Art der Kommunikation, die wir eigentlich wünschen. Wir wollen nämlich miteinander diskutieren und nicht übereinander. Das sind schwere Verdächtigungen. Ich hoffe, da folgen dann natürlich auch die tatkräftigen Beweise.
Klar scheint zumindest, dass auf beide Clubs nun saftige Strafen warten. Den Rostockern droht womöglich sogar der Ausschluss von der nächsten DFB-Pokalteilnahme.
Jan Borgwardt aus Rostock. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.